Sie hören eine Sendung von Schweizer Radio DRS.
Morgen gehen die 46. Solothurner Filmtage zu Ende. Heute diskutieren wir in Reflexe in Solothurn, wie hat sich die Werkschau des Schweizer Films den Status einer Institution erarbeitet und verdient sie ihn? Und wo positionieren sich die Filmtage im kulturpolitischen Sandkasten der Schweiz? Darüber diskutiert jetzt Michael Sennhauser mit Gästen in Solothurn.
Ja, herzlich willkommen in Solothurn. Die Filmtage laufen seit letztem Donnerstag, da wurden sie eröffnet. Und wie immer an den Filmtagen, es gibt viele Filme, fast unzählige Filme zu sehen, aber es gibt auch viel zu reden. Es gibt Sitzungen und die meisten Filmemacher, Filmfunktionäre, Kulturpolitiker, die hier sind, sitzen die halbe Zeit in irgendwelchen Sitzungszimmern. Aber ich gehe mal davon aus, auch Sie haben Filme gesehen und auch Sie haben Filme gesehen, die Sie beeindruckt haben. Hoffentlich, wie sieht das bei Ihnen aus, Gaspar Kasic? Haben Sie etwas besonders Tolles gesehen?
Ja, ich habe einen Schweizer Film gesehen, der mir einen großen Eindruck gemacht hat, weil er ein bisschen den Geist von Alain Tanner atmet. Das ist ein Film aus der belgischen Schweiz, La Petite Chambre, von zwei jungen Regisseurinnen. Und die Geschichte handelt von einem sehr widerspenstigen älteren Herr, der auf keinen Fall ins Altersheim will, und einer jungen Frau, die für ihn sorgen muss und dabei aber auch ziemlich eigene Wege geht.
La Petite Chambre wurde ja nominiert von der Schweiz, vorgeschlagen für den Fremdsprachen-Oscar, ist nicht auf die sogenannte Shortlist gekommen, hat es nicht geschafft, aber es ist doch ein Film mit Weltklasse und Weltniveau, das kann man sagen.
Ja, er bedient sich wirklich der filmischen Mittel und er nimmt sich auch sehr viele Freiheiten in den Szenen. Das ist das, was ich meine mit Alain Tanner. Das haben wir mal gelernt von ihm und dann aber auch wieder vergessen, also zugunsten einer Konfektionierung, wo man immer denkt, die Szene muss so aussehen. Nein, man kann im Film sehr viel Freiheit nehmen und dieser Film nimmt sich diese. Und darum hat er auch einen sehr schönen Bogen.
Also ein neuer Schweizer Spielfilm, der aber anknüpft an eine alte, große Tradition, die zwischendurch mal fast in Vergessenheit geraten ist. Sehen Sie das auch so?
Das würde ich gerne so sehen und ich würde gerne mehr von diesen Filmen sehen.
Matthias Bürcher, wie sieht es bei Ihnen aus? Haben Sie auch etwas gesehen, das Sie beeindruckt hat?
Ja, mir hat ein Film sehr beeindruckt. Das ist ein Dokumentarfilm, der heißt «Bouton» von Reis Balzli. Das ist eine Frau, die ist sehr krank, sie weiß, sie wird sterben. Und warum heißt der Film Bouton? Die Frau ist auch Bauchrednerin und da kommt ein Spielelement dazu. Das heißt, sie führt selber einen Dialog mit sich, über wie sie dann stirbt. Und was mir sehr gefallen hat, der Film ist nie voyeuristisch, aber doch sehr intim. Und finde, könnte auch sogar geeignet sein, Kindern oder Jugendlichen einen Eindruck davon zu bringen, was es heißt, zu sterben. Und ich möchte ihn auch erwähnen, es ist ein Erstlingsfilm. Ich finde, der 2010 ist ein Jahrgang der Erstlingsfilme, obwohl Reis Balzli natürlich als Produzent ein sehr bekannt ist und sehr viele, sehr bedeutende Filme schon gedreht hat, aber als Regie war es ein Erstlingsfilm.
Ich habe den Film gestern Abend auch gesehen und er ist wirklich beeindruckend. Er hat aber auch etwas, das ich bei ein paar anderen Schweizer Filmen in diesem Jahr auch gesehen habe. Er hat so eine Art, auf seine eigene Machart einzugehen. Er zeigt, wie er gemacht ist, weil es ja die Idee dieser Frau war, mit ihrer sprechenden Puppe über die eigene Krankheit zu reden und weil sie mit Reis Balzli den Plan gefasst hat, diesen Film zu machen, zeigt der Film auch immer, wie er entstanden ist. Und das gibt zumindest für mich einen tollen Eindruck davon, wie man mit einem Film, hier im Dokumentarfilm, eben umgehen kann, ohne eine zweite Ebene schaffen zu müssen. Man ist direkt dabei und man sieht immer, was gemacht wird. Ich finde das wunderschön. Und ich habe auch einen solchen Film gesehen von Tobias Wies, der heißt Flying Home. Tobias Wies war in der Videofachklasse in Luzern, jahrelang Lehrer, und hat seine Obsession entwickelt. Über 50 Jahre hat der sich für seinen Onkel in Amerika interessiert, den sprichwörtlichen Onkel in Amerika. Dieser Onkel hat unter anderem fotografiert und hat 25.000 Dias hinterlassen. Und allein diesen Nachlass zu ordnen, ist natürlich eine Riesenarbeit. Und was mich beeindruckt hat, ist, dass Tobias Wies, ein gestandener Filmemacher mit viel Erfahrung, dann zu einem jüngeren Produzenten gegangen ist, zu Herkli Bundi, der unter anderem Die Frau mit den 5 Elefanten produziert hat in Basel, und gesagt hat, hilf mir mal aus dem Schlamassel raus, ich muss das irgendwie in den Griff kriegen. Und auch dieser Film über diesen Onkel in Amerika zeigt eigentlich, wie die ganze Recherche abgelaufen ist, wie man mit dem Material umgegangen ist, wie er auch mit dem Material gekämpft hat, mit den Bildern, mit den Erzählungen. Und auch dieser Film zeigt, wie er entstanden ist und macht sich auf diese Weise doppelt interessant. Das hat mich schwer beeindruckt. Also dieses spielerische Element, das habe ich dieses Jahr ein paar Mal beobachtet. Clemens Klopfenstein, Sie sind selber Filmemacher seit vielen Jahren. Sie haben immer die wildesten, schrägsten und ja, turbulentesten Schweizer Filme gemacht. Sie sind sozusagen das L'Enfant Sauvage des Schweizer Films, könnte man sagen.
Ja, gut.
Haben Sie etwas gefunden, das Sie beeindruckt hat?
Ja, mich hat etwas beeindruckt, und zwar vor allem wegen eines Versprechers. Aber es geht zuerst mal um den Film. Es ist der Film Mit dem Bauch durch die Wand von Anka Schmidt. Es geht da um ganz, ganz junge Mütter, 14, 15, 16-Jährige, noch Kinder, Frauen, die Kinder kriegen. Und das ist sehr witzig gemacht, kann man sagen, sehr locker gemacht. Das spielt in der Region Basel, wenn ich das richtig mitgekriegt habe. Und es ist schön, mal diese ganz jungen Leute und auch die ganz jungen Väter zu sehen. Aber der Film wird mir bleiben wegen des Versprechens des Jahres, nämlich als die Produzentin Franziska Reck die Equipe auf die Bühne brachte, kamen auch diese Frauen mit den Kindern auf die Bühne und dann hat sie gesagt, darf ich Ihnen die Mütter innen vorstellen? Mütter genügt nicht mehr, Mütter ist zu wenig weiblich, es muss jetzt noch ein Innen dran, die Mütter innen, das war ganz toll.
Passt doch irgendwie zur Tradition der Solothurner Filmtage auch, es passt genau. Zu Solothurn, es passt genau. zur ganzen Haltung hier. Und trotzdem hatte ich dieses Jahr das Gefühl, Solothurn hat einerseits zu seiner traditionellen Form zurückgefunden, also die Leute vergnügen sich im Kino, sie sehen die Filme, sie reden darüber. Es ist aber auch wieder eine Art Aufbruchsstimmung zu spüren. Also ich habe Solothurn in den letzten Jahren kaum mehr so erfreulich erlebt wie in diesem Jahr und insbesondere ich habe unglaublich viele wirklich gute Filme gesehen. Ging es Ihnen auch so oder gab es auch wieder Durchhänger wie in anderen Jahren für Sie? Ich habe keinen einzigen richtigen Durchhänger erlebt in diesem Jahr.
Nein, die Leute sind nett zu einem. Sie grüßen einem sogar wieder. Auch ehemalige Feinde winken einem zu im Kreuz des Nachts spät und so. Das ist überraschend.
Zeit der Versöhnung.
Fast zu friedlich.
Matthias Böcher.
Ich glaube, dass Sie Filmtage, Sie haben ja etwa 10% des Programms gekürzt und Sie haben sich mehr auf das Kino konzentriert. Es hat also sehr viele Fernsehdokumentarfilme, die einfach manchmal vom Thema interessant waren, aber formell nicht besonders ausgearbeitet. Die fallen jetzt weg. Und man sieht einfach viel mehr Sachen, die wirklich in der großen Leinwand auch verhebt. Entschuldigung.
Also Sie denken, es ist vor allem eine Frage der Auswahl, dass die Filmtage insgesamt an Qualität zugelegt haben. Es ist nicht so, dass einfach mehr gute Filme herum
sind. Es ist auch der Jahrgang. Ich denke, für mich ist der Jahrgang 2010 der Jahrgang der Erstlingsfilme mit sehr starken Elementen, mit Leuten, die sehr viel auch Bild wieder das Bild in das Zentrum stellen, ihre Gestaltung.
Ich würde sogar sagen, es ist ein Sponsor weniger, das ist nur ein Vorteil. Dann hat es mehr Plätze für die normalen Leute und es wird vielleicht sogar wieder etwas franziskanischer, etwas echter, näher.
Und so. Es ist ja nicht so, dass die Kinos leer wären, gerade in den kleineren Kinos werden die Leute immer noch abgewiesen, das heißt, das Angebot ist wahrscheinlich immer noch ein bisschen zu knapp für das ganze Interesse daran. Aber ich wollte eigentlich eine etwas perfide Frage anhängen, weil ich nämlich für mich, ich habe 3 oder 4 wirklich tolle Spielfilme gesehen. Das ist mehr als in anderen Jahren. Meistens muss man froh sein, wenn es nur einen gibt, der wirklich funktioniert. Es gab aber hier zum Beispiel den Sandmann von Peter Luisi, ein Film, der ein fantastisches Element auf eine gute Weise bringt. Die Geschichte eines Mannes, der Sand verliert. Unter anderem, er träumt aber auch synchron mit der Frau, mit der er sich dauernd streitet. Das ist seine Nachbarin und in diesen synchronen Träumen sind sie ein Liebespaar. Und das wird sehr schön umgesetzt bei Peter Luisi. Ich habe gestern einen Spielfilm gesehen von Laurent Nègre, Operation Casablanca. Das ist einerseits ein Klamauk, aber ein ziemlich treffsicherer Klamauk. Es geht um einen jungen Araber, der mit einem Terroristen verwechselt wird und das Ganze wird zu einer turbulenten Actionkomödie. Und ich hatte den Eindruck, ich habe noch nie so viele gute, neue Filme gesehen in Solothurn, seit ich hierher komme, das ist seit über 20 Jahren. Gleichzeitig hat man in den letzten Jahren dauernd die verfehlte Filmpolitik von Nicolas Bidault verschrien auch innerhalb der Kreise der Filmbranche. Irgendwie geht das nicht auf. Wir haben ausgerechnet jetzt, wo die Ära Bidault zu Ende geht, eine ganze Reihe guter Filme im Kino. Wie erklären Sie sich das,
Kaspar Kasitz? Ja, das ist ja das Schöne an also am Leben und an der Politik, dass auch aus etwas, was schief läuft, etwas Gutes rauskommen kann. Also es ist ja nicht so, dass aus dem Falschen nichts Gutes entstehen kann. Jetzt bei Luisi muss man natürlich sagen, also Peter Luisi hat es immer schwer gehabt mit der Förderung. Also der wurde praktisch immer mit seinen Filmen abgewiesen und er hat es eben trotzdem gemacht. Und es gibt eben auch diese Trotzreaktion, die sich entfaltet hat als Gegenbewegung zu diesem eher Mainstream Gedanken, den die letzten Jahre, den die Filmförderung beherrscht hat. Und wahrscheinlich aus dieser Auseinandersetzung entsteht jetzt etwas, genauso wie auch auf politischer Ebene, dass jetzt etwas Neues entsteht.
Also gerade weil sich die Leute diesem Diktat zu mehr stromlinienförmiger Publikumsfreundlichkeit nicht unterordnen wollten oder auch nicht konnten, haben Sie vielleicht Filme mit neuen Überraschungen, neuen Ecken und Kanten gemacht?
Ich würde nicht so weit gehen. Ich würde sagen, eine Filmpolitik kann die Leute vielleicht ermuntern oder vielleicht zermürben. Es ist dann schwieriger, Filme zu machen. Ich muss anmerken, dass der Film über Casablanca doch mehrere Jahre nicht herausgekommen war, weil er unterfinanziert war. Und das hat auch mit der Filmpolitik zu tun. Aber letztlich ist es die Vision der Autoren, die Filme dann machen, vielleicht zustande kommen, aber nur sie können die Filme machen, die Politik kann sie nicht machen.
Also grundsätzlich würde ich sagen, die Situation hat uns kämpferischer gemacht und hat auch in der Kommunikation etwas bewirkt. Also in der Branche wird wieder untereinander gestritten, aber im positiven Sinn, konstruktiv, man will nach vorne schauen, eine Art Aufbruchsstimmung und das hat halt schlägt sich auch ein bisschen in den Filmen nieder.
Ich habe wirklich den Eindruck gewonnen, die Filmbranche hat sich auch demonstrativ zusammengerauft. Am Montag gab es ein Podium diverser Verbände, Produzenten, Autoren, Regisseure. Sie, Kaspar Kasitz, sind der Präsident der Autoren und Regisseure. Sie haben ein gemeinsames Podium auf die Beine gestellt und das war schon ziemlich speziell nach den Querelen der letzten Jahre. Ich habe mit Ihrer Vizepräsidentin Stina Wehrenfels kurz gesprochen und sie hat auch erklärt, das sei eigentlich noch nie da gewesen so.
Das ist nicht nur ein Erfolg, das ist eine noch nie dagewesene Situation, dass die klassischen Bipolaritäten zwischen Autoren, Regisseuren und Produzenten überbrückt worden sind. Wir haben gesagt, wir brauchen uns. Wir sind an einem Punkt, wo wir den Konsens nicht nur wollen, wir müssen ihn haben, weil dann auch wieder das kreative, konstruktive Filmschaffen überhand gewinnt, die politischen Querelen abgebaut werden können zugunsten eines lebendigen, vielfältigen Filmes.
Das ist ein ziemlich klares Statement von Stina Wehrenfels, aber es braucht noch etwas Erklärung. Was sind die klassischen Bipolaritäten zwischen Autoren, Regisseuren und den Produzenten? Also was waren die klassischen Querelen zwischen den Produzenten und den klassischen Autorenfilmemachern, Kaspar Kasitz?
Ja, die klassische Polarität ist die, dass die Filmemacher und die Autoren möglichst viel Freiheit haben wollen für ihre Kreativität, dass sie möglichst ihre eigenen Geschichten schreiben und inszenieren wollen und dass die Produzenten aber von der Geldseite her natürlich primär daran interessiert sind, dass die Finanzen stimmen, dass der Film am Markt platziert werden kann und dass sie auch möglichst viel Geld auf ihrer Seite haben, um produktionell frei operieren zu können. Aber das gibt halt immer eine Reibung und es gibt nur eine Lösung. Man muss zu einem Team werden, man muss zusammen, man muss Partner werden, aber in einer Auseinandersetzung. Das heißt nicht, dass der eine immer Ja sagt, sondern man muss zusammenwachsen. Das ist eigentlich die große Chance und es braucht von beiden Seiten ein Bewusstsein für die andere Rolle.
Jetzt ist Nicola Bido, der lange umstrittene Chef der Sektion Film im Bundesamt für Kultur, abgetreten. Im Moment herrscht eine Art Vakuum, es ist ein Interregnum, sein Stellvertreter leitet die Geschäfte. Die Branche wartet ab und man versucht natürlich mit Bundesrat Didier Burkhalter das Gespräch zu finden. Man versucht das Ganze in eine Richtung zu lenken, wie es allen passen würde. Und man spürt schon die Anstrengungen innerhalb der Branche, jetzt konkrete Vorschläge zu machen, die dann tatsächlich auch zu einer Umsetzung folgen sollten, und zwar per 2012 mit den neuen Richtlinien. Das ist aber auf der politischen Ebene. Gleichzeitig haben wir aber in den letzten 2-3 Jahren schon beobachten können, wie sich die Zusammenarbeit zwischen Autoren und Produzenten verändert hat, insgesamt über die Generationen hinweg. Einer der ersten, der angefangen hat, mit der jungen Generation zusammenzuarbeiten, war Freddy Murer, der mit Peter Luisi, einem jungen Autor, versucht hat, ein neues Drehbuch auf die Beine zu stellen für seinen Erfolgsfilm Vitus. Das war eine erfolgreiche Zusammenarbeit. Ich habe eben ein Beispiel genannt mit Tobias Wies, der auch die Hilfe eines jüngeren Produzenten gesucht hat, um das ganze Chaos seines Materials in den Griff zu bekommen. Das ist die kreative Gemeinschaft. Wie haben Sie das erlebt, Clemens Klopfenstein? Sie haben ja seinerzeit Cinema Copain gemacht, also alle haben alles gemacht. Sie waren ein Haufen Freunde, die mit einer Kamera ins Elsass gegangen sind und dort einen Western gedreht haben ursprünglich. Sehnen Sie sich nach dieser Zeit zurück oder sehen Sie die Notwendigkeit nach einer professionellen...
Ja, also ich sehne mich, ja doch. Das war eine tolle Zeit, weil es gab gar keine Filmförderung. Das war traumhaft. Wir hatten all diese Probleme nicht. Wir haben gejobbt. Und haben dann mit dem Geld, das wir gejobbt haben, das Labor bezahlt. Das war alles. Wir haben nie gedacht, dass wir vom Film leben wollen. Leben schon, also nicht, aber verdienen wollen, Entschuldigung. Also ich kann da nur ein bisschen lachen. Und wenn Sie sagen, dass, wenn jetzt die beiden anderen hier sagen, man soll sich wieder versöhnen, Autor und Produzent, da muss ich sagen, ich bin seit Jahren versöhnt mit mir selber. Weil ich produziere meine Filme selber. Ich habe immer als Produzent und als Autor habe ich immer alles in dem Sinn unter Kontrolle. Weil, ja.
Das tönt jetzt sehr optimistisch, aber ich glaube, ich bringe mal zwei Einschränkungen, spielt ein Advocatus Diaboli. Einerseits haben Sie natürlich die Freiheit gehabt. Sie brauchten kaum ein Budget damals. Das heißt, Sie haben einfach mit dem gedreht, was Sie hatten. Gleichzeitig hat sich jetzt aber Jahre später gezeigt, dass es Schwierigkeiten gibt. Sie wollten einen Ihrer alten Filme hier in Solothurn vorführen und einer Ihrer alten Freunde von damals hat sich dem verweigert. Das heißt, irgendwie hat sie die Freiheit von damals wieder eingeholt. Das ist die eine Ebene. Genau. Und die andere ist Ihre letzten paar Filme, die Sie produziert haben. Dafür haben Sie auch Subventionen bekommen, und zwar ganz ordentlich, und Sie haben sich darüber gefreut, oder?
Nein, es ist okay. Ich kann mit allem leben und ich kann auch mit dem 9., das wird mein 9. Filmchef jetzt, Chefin vielleicht sogar, hoffentlich, wäre ja schön, eine Frau.
Die Nachfolge für Nicola Biedl.
Jawohl, werden Sie sehen. Und ich freue mich natürlich auch mit Subventionen.
Also halten Sie sich eher an das klassische Motto, mir ist egal, wer unter mir Chef ist?
Ja, schön wäre es. Ja.
Matthias Bürcher, Sie sind auch Filmtechniker, Sie sind aber gleichzeitig auch Händler für DVDs, für Schweizer Filme. Sie haben einen Versandhandel aufgezogen für Schweizer Filme, sozusagen eine Art Selbsthilfe zu einem Zeitpunkt, als Schweizer Filme noch kaum verfügbar waren in den Läden und auf dem Markt. Wie erleben Sie den Wandel in den letzten Jahren? Die ganze Subventionstechnologie, die Maschine, die wir in Gang halten hier in der Schweiz, um das Filmschaffen überleben zu lassen. Ist das ein Segen oder ist das ein Fluch? Absorbiert das unendlich viel Energie in Sachen Filmpolitik und Kulturpolitik oder ist das den ganzen Aufwand wert in Ihren Augen?
Ich denke, es ist erstens mal es ist gar nicht anders möglich. Also ich denke, du in den 70er Jahren, du konntest einfach zur Post gehen und sagen, ich mache jetzt Briefträger und die stellten dich an. Das kann heute nicht einmal mehr ein Student machen. Der ganze wirtschaftliche Umfeld, wo das Geld einfach da war nach dem Zweiten Weltkrieg, das ist nicht mehr so. Es ist viel härter geworden. Man macht etwas, man muss es machen. Einerseits und andererseits gibt es kein europäisches Land, das ohne Subventionen auskommt. Also wenn man die Subventionen kürzt, dann gibt es einfach keinen Schweizer Film mehr. Punkt. Also man hat die Wahl nicht. Natürlich ist es aufreibend. Es ist auch eine Art Verhandlung. Wir haben jetzt zum Glück jetzt wieder einen Bundesrat, der sich sehr für das interessiert, wie früher mit Ruth Dreyfuss. Aber wir sind uns natürlich bewusst, dass man sich jetzt einigen muss, weil er natürlich nur beschränkt Aufmerksamkeit uns geben kann. Aber ich denke, das Problem wird weniger die Produktion sein in den nächsten Jahren. Ich denke, die Produktionskosten sind ja doch für die Filme billiger geworden, sondern der Zugang zu den Kinos. Da zeichnet sich eine ziemliche Verringerung des Marktes ab.
Das heißt, die Filme, die produziert werden, die fertiggestellt werden, auch mit Bundessubventionen, mit Geldern aus all den verschiedenen Fördertöpfen, die müssen ja auch ein Publikum finden. Und das ist im Moment ein Riesenproblem, weil so viele Kinos auf dem Weltmarkt gibt es nicht mehr, wie es Filme gibt. Es kommen immer mehr kommerzielle Filme, die sich um die wenigen Leinwände streiten, auch in der Schweiz. Das ist deutlich spürbar. Das bedeutet aber, dass nicht nur die Qualität der Filme entscheidend ist, sondern dass es auch da finanzielle Hilfe braucht, um den Schweizer Film überhaupt auf die Leinwand zu bringen. Was ist denn da im Moment, was steckt im Busch? Also worauf hofft die Branche?
Das konkrete Problem ist die Digitalisierung der Kinos. Also einerseits auf dem Land, Die Kinos haben das Geld nicht, die können den Schritt nicht machen, bekommen aber die amerikanischen Filme nicht mehr ab den nächsten Jahren, wenn sie nicht Digitalisierung haben.
Das müssen wir kurz erklären. Das heißt, die Filme, die bisher ganz traditionell auf Filmrollen zu den Kinos geschickt wurden, die verschwinden langsam. Die großen Kinos in den Städten, die spielen die Filme digital ab Festplatte. Die ganzen Digitalfilme, die auch in 3D gezeigt werden, das ist eine komplett neue Technologie und die ist sehr teuer. Und die meisten kleinen Kinos können sich nicht aus eigener Kraft leisten, eine solche Anlage zu installieren. Das wäre doch aber eigentlich eine Chance für den Schweizer Film, könnte man sagen. Der kann ja weiterhin auf 35 mm vertrieben werden und all die kleinen Kinos bedienen, die die großen Filme nicht bekommen.
Das glaube ich nicht. Ich denke, erstens können die kleinen Kinos müssen das machen, weil sie sonst die Filme nicht mehr bekommen. Und zweitens, ich befürchte, dass es sehr schnell geht, wie beim 16 mm. Früher gab es das kleinere Filmformat gab es in fast allen Kinos und dann gab es keine Filme mehr und dann sehr schnell können die Kinos das nicht mehr abspielen, weil sie die Apparate nicht mehr unterhalten. Ich denke, in 3-4 Jahren wird es sehr schwierig sein, noch 35 Minuten abzuspielen.
Und wahrscheinlich auch kostspieliger in der Produktion und in der Herstellung. Ja. Man muss Kopien ziehen bei 35 mm, während Digitalkopien nichts kosten. Das sind einfache Kopien, virtuelle.
Clemens Kopfenstein, ja? Sie es vorhin angesprochen haben, mein Film, der vor 44 Jahren jetzt gemacht wurde und jetzt hier gezeigt hätte werden sollen und wegen Querelen nicht gezeigt wird, den habe ich jetzt gleich auf meine Website gestellt. Das heißt, die können den Film jetzt die ganze Zeit auf klopfenstein.net anschauen, oder?
Das ist sozusagen Video on Demand, allerdings nicht ganz in der Stufe, wie es den großen Playern vorschwebt, weil sie zeigen den Film gratis.
Ja, ist gratis. Ich verdiene nichts dabei, aber ich habe Freude, wenn die Leute in den Film anklicken.
Sagen wir noch einmal deutlich, klopfenstein.net, und dort gibt es Filme zu sehen, die offiziell hier in Solothurn nicht zu sehen waren. Uralte Filme. Es macht tatsächlich Spaß. Ich habe das auch ausprobiert. Kaspar Kasic, Sie sind Präsident des Verbandes der Autoren und Regisseure. Das ist einer der großen Branchenverbände. Und Sie haben es fertiggebracht, sich an einen Tisch zu setzen mit den Gegnern der letzten 2 Jahre auf der politischen Ebene, nämlich mit den Produzentenverbänden. Es gab da einiges zu streiten. Im Moment habe ich den Eindruck, die demonstrative Einigkeit zwischen den Verbänden führt auch dazu, dass die einzelnen Verbände ein bisschen Kreide fressen und sich auf Dinge einlassen, die sie einfach schlucken müssen bei den verschiedenen Vorstellungen, die tatsächlich immer noch vorherrschen. Es gibt zum Beispiel einen Versuch, die automatische Filmförderung auszubauen. Das ist die sogenannte erfolgsabhängige Filmförderung, die einem Produzenten, einem Filmemacher Geld einbringt, wenn sein Film ein großes Publikum findet. Das ist etwas, das traditionell bei den Autoren nicht so beliebt war als Vorstellung. Jetzt gibt es ein neues Modell von den gleichen Architekten, die das Bestehende gebaut haben, einen Ausbau. Offensichtlich haben Sie sich damit abgefunden. Warum?
Also Kreide fressen wir ganz, ganz selten, muss ich sagen. Das ist nicht unsere Art. Und in Solothurn kriegt man auch gar keine in den Restaurants. wir haben uns mit diesem Modell auseinandergesetzt. Das ist ein Vorschlag der GARP. Das ist der Groupe Auteur, Realisateur, Producteur. Und das ist eine Art Umverteilung der Gelder oder eine Zusammenlegung von gewissen Geldern. Und da ist das Fernsehen sehr stark betroffen. Dazu muss man sagen, dass viele von diesen Geldern, dass wir zu denen als Autoren und Regisseure keinen Zugang hatten. Und jetzt in diesem neuen Topf soll das nach einem Automatismus verteilt werden. Aber über diesen Automatismus debattieren wir ganz heftig. Und da ist noch gar keine Einigkeit, weil da kann man schrauben, so eher in Richtung Schwelle, eine tiefere Schwelle oder höhere Schwelle oder eher Autoren noch mehr fördern oder noch mehr Geld zu den Produzenten. Also das ist noch lange nicht gegessen. Und was wir gemacht haben, wir haben einfach gesagt, das sind interessante Gedanken für die Zukunft. Wir lassen uns auf diese Auseinandersetzung ein, auf einen produktiven Streit. Und, aber wo der enden wird oder wo wir in diesem Modell am Schluss landen wird, und die Frage ist ja auch, wer bestimmt dann am Schluss, wie diese Automatismen funktionieren. Und wenn wir da nicht ein ganz gewichtiges Wort als größter Branchenverband haben, da mitzureden, dann kommt so ein Modell nicht zustande.
Vielleicht kann man das kurz so skizzieren. Im Prinzip besteht die ganze Polarität, der ganze Streitfall ja darin, dass die Politik Publikumsfilme vor. Die Politiker sagen, wenn wir schon Geld ausgeben, dann möchten wir Filme haben, die auch ein Publikum finden, die gesehen werden. Das ist die eine Argumentation, die Bundesrat Pascal Kuschmann immer wieder ins Feld geführt hat und Nicolas Bido. Andererseits sagen viele der traditionellen Autoren und Regisseure, wir brauchen die Subventionen genau für das, was sonst nicht hergestellt werden kann. Kulturproduktion braucht Subventionsgelder, weil es eben keinen eigentlichen Markt gibt dafür. Und nun könnte man sagen, die automatische Förderung, die steht irgendwo dazwischen, die berücksichtigt beides.
Ja, die automatische Förderung versucht irgendwie einen Markt zu simulieren. Aber ich möchte grundsätzlich sagen, also die Forderung, wenn die aus der Politik kommt, dass man jetzt erfolgreiche Filme machen soll, die hat zu einem Desaster geführt. Weil das einfach eine Binsenwahrheit ist und ein großes Missverständnis, dass man Erfolg gezielt erreichen kann. Das ist nicht die Aufgabe des Staates. Die Aufgabe des Staates ist es, Erfolg überhaupt zu ermöglichen, das heißt die Grundlagen zu schaffen, aber den Erfolg, wir wollen den genauso, aber den müssen wir auch leisten mit unseren Filmen. Die müssen letztlich dann einfach besser werden, aber es gibt kein Rezept, wie man an mehr Publikum herankommt. Alle Filme, die das wollten, diese Lokomotiven, haben das Ziel nicht erreicht. Und das ist ja eigentlich beruhigend und ist aber auch eine Selbstverständlichkeit in der Kultur. Das ist kein industrielles Produkt, wo man ausrechnen kann, wie viel man absetzt.
Oder wie es Ivo Kummer zu Beginn der Filmtage formuliert hat, es gibt drei klare Regeln, wie man erfolgreiche, publikumsträchtige Filme macht. Leider kennt sie niemand. Clemens Klopfenstein, hat Ihnen das Spaß gemacht im Verlauf Ihrer Arbeit, dass Sie nicht wussten, wie man erfolgreiche Filme macht?
Ja, Spaß nicht gerade. Man ist schon froh, wenn es klappt und so. Aber es ist auch diese Herausforderung. Und da ich zum Beispiel selber Produzent bin, mache ich so lange an einem Film rum, bis er wirklich gut ist. Und das ist sehr wichtig, eben, dass der Produzent da wirklich da mitmacht. Und dass da ich ja selber bin, wird es manchmal etwas einfach.
Also es gibt ja ein unbestrittenes Erfolgsprinzip. Und das ist das Prinzip des Autorenproduzenten. Mhm. Allerdings betrifft das hauptsächlich Dokumentarfilme und in speziellen Fällen auch wie bei dir gewisse sehr eigenständige Spielfilme. Das kann man aber nicht auf alle Spielfilme übertragen, leider.
Nein. Das Problem ist, dass man in der Schweiz die Filme auch nicht auseinanderhalten kann. Ist jetzt Vitus ein Publikumsfilm? Ist Tell von Mike Eschmann ein Autorenfilm, der weniger erfolgreich war? Das weiß man meistens erst nachher. Und ich finde, man sollte das auch in anderen Ländern schauen. In Frankreich, in Deutschland und auch in Dänemark gibt es getrennte Förderungen für kommerzielle Filme zu sagen und kulturelle Filme. Das ist normal, dass man die nicht unter den gleichen Kriterien betrachtet. Das müsste man vielleicht auch hier schauen, dass die kommerziellen Filme vielleicht versuchen, neue Geldflüsse zu generieren.
Und grundsätzlich kann man ja sagen, dem Publikum ist es eigentlich herzlich egal, wie die Filme finanziert wurden. Das sieht man hier an den Solothurner Filmtagen. Die Säle sind voll, die Leute freuen sich über die Filme, sie diskutieren über die Filme, wenn sie rauskommen. Und wie die gemacht wurden, wer die bezahlt hat, ist den Leuten eigentlich vollkommen egal. Ich hoffe, Ihnen eigentlich auch, wenn der Film mal fertig und erfolgreich ist. Aber bis dahin ist es wahrscheinlich noch ein harter Weg. Ich bedanke mich ganz herzlich, Kaspar Kasitz, Matthias Bürcher, Clemens Klopfenstein. Ich bedanke mich bei der Technik, Rudi Wild, und gebe zurück ins Studio Basel.
Sie hörten eine Sendung von Schweizer Radio DRS. Mehr Informationen auf drs2.ch.